بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginning mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, heute machen wir inshallah mit dem 40. Unterricht weiter. Und zwar machen wir heute ein neues Thema, ein neues Kapitel, und zwar Al-Ijara. Ijara ist die Lohnarbeit. Ijara kommt vom Wort Ajr. Ajr bedeutet Lohn oder Entgelt. Und gesetzlich gesehen verstehen wir unter der Ijara einen Vertrag, bei dem es um den Austausch eines definierten, erlaubten Nutzens gegen einen definierten Lohn geht. Mit anderen Worten, man könnte auch sagen, man in Anführungsstrichen kauft sich einen erlaubten Nutzen. Das heißt, wir haben hier wieder mindestens zwei Personen im Spiel. Eine Person nennt man den Ajir. Der Ajir ist derjenige, der die Leistung vollbringt. Das ist sozusagen der Lohnarbeiter, der Ajir. Und dann haben wir den Musta'jir. Den Musta'jir, das ist derjenige, der die Leistung verlangt. Das ist praktisch derjenige, der den Lohnarbeiter engagiert, einstellt oder bezahlt. Und manchmal nennt man auch den Musta'jir, Ajir. Manchmal nennt man auch den Musta'jir Ajir, weil er eine Ujra verlangt. Und diejenige Person, die die Ujra bezahlt, nennt man auch Muajir. Zum Beispiel bei Vermietungen, wenn man eine Wohnung vermietet, dann nennt man den Vermieter Muajir und den Mieter Musta'jir. Und dabei bleiben wir jetzt auch. Wir sagen, Muajir ist derjenige, den Ajir bezahlt. Und der Ajir ist der Lohnarbeiter. Und wir verstehen, unter dem Vertrag verstehen wir wieder die Kombination aus Ijab und Qabul. Ijab wäre hier zum Beispiel, wenn der Hausvermieter sagt, also wir sehen, wir haben jetzt zwar von Lohnarbeit gesprochen bei Ijara, aber es geht um das Verkaufen oder Vermieten von Leistungen. Deswegen bleiben wir lieber beim Begriff Ijara, damit wir keine Widersprüche haben zum Teil. Letztendlich haben wir zum Beispiel einen Hausvermieter. Und dieser Hausvermieter ist zum Beispiel der Muajir, ja? Und dieser vermietet sein Haus und sagt durch den Ijab, ich vermiete dir mein Haus für 600 Euro monatlich. Und der andere akzeptiert und sagt, ich nehme diesen Vertrag an oder ich bin damit einverstanden. Das nennt man den Qabul. Wir sehen hier, dass keine Ware ausgetauscht wird, wie bei einem Bär-Vertrag. Deswegen haben wir hier keinen Bär-Vertrag nach manchen Gelehrten, sondern wir haben, also nach manchen Gelehrten, weil manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, den Austausch von Leistungen auch als eine Art Bär bezeichnen. Aber wenn wir jetzt mal nach der klassischen Version gehen, wir haben hier keinen Bär-Vertrag, sondern einen Ijara-Vertrag. Und der Austausch, das was ausgetauscht wird, ist der Nutzen oder die Funktionalität des Hauses, das ist das Wohnen oder des Pferdes, das ist das Reiten oder das Fahren, das ist beim Auto und so weiter und so fort. Das heißt also, wir tauschen hier einen Nutzen aus oder eine Funktion, und das nennen wir auf Arabisch Manfa'a. Manche Gelehrte fügen noch hinzu, sie sagen, es geht hier nicht nur um den Austausch von einem Nutzen oder die Leistung eines Nutzens oder einer Manfa'a, sondern auch Es geht, und es geht um eine Manfa'a, die gesetzlich gesehen beabsichtigt ist. Damit meint man zum Beispiel, ein Apfel, der riecht zwar gut oder kann einen guten Geruch haben, aber den Geruch zu vermieten, würde keinen Sinn machen. Das würde die Ujra oder die Ijara ungültig machen. Es sei denn natürlich, es gäbe irgendetwas Sinnvolles dahinter, aber normalerweise, das ist nicht der Sinn des Apfels. Der Apfel, der wird gegessen oder wird daraus Saft gemacht, aber Äpfel sind nicht gedacht, dass man daran riecht und dafür bezahlt. Das wäre eine unsinnige Funktionalität und dadurch würde der Ijara-Vertrag ungültig werden. Deswegen fügen manche Gelehrte rahimahullah ta'ala hinzu, dass es wie gesagt um einen gesetzlich beabsichtigten Nutzen geht. Wallahu a'lam. Der Nutzen muss natürlich bekannt sein. Die Funktionalität ist bekannt, das Wohnen zum Beispiel. Auch der Preis muss natürlich bekannt sein. Die Leistung wird geleistet für einen ganz klar definierten Betrag. Der Nutzen muss mubah sein. Es darf also keinen Schaden beinhalten. Darf nicht etwas sein, was gesetzlich haram ist. Beispiel, jemand bezahlt einen Sänger, damit er eine Stunde lang für 1000 Euro etwas Verbotenes singt. Das ist haram. Bezahlt man hingegen jemanden für einen erlaubten Gesang auf einer Hochzeit, zu dem der Tambourin geschlagen wird, so ist diese Ijara wiederum erlaubt, weil sie nichts Verbotenes beinhaltet. Weiteres Beispiel, jemand bezahlt jemanden für eine Weglage nach dem Tod, für die sogenannte Niyaha, das ist Haram. Oder jemand bezahlt einen Koranleser, dass er 3 Tage lang für einen Verstorbenen Koran liest. Oder jemand bezahlt eine andere Person für, damit sie Sihr betreibt. Oder Wahrsagerei oder Astrologie. Oder jemand bezahlt für Zina, wal'iyadhu billah. All das sind Formen von Ijara, die haram sind und auch verboten sind und somit ungültig sind. Weil eben der Nutzen die Manfa'a von diesem Ijara-Vertrag haram ist. Also ist auch der Vertrag ungültig. Kaum vergeht ein Tag, ohne dass man eine Ijara eingeht, zumindest bei vielen Menschen. Man stellt sich vor, jemand, der täglich mit der Bahn fährt oder mit dem Zug fährt oder mit dem Taxi fährt. Er geht ständig Ijara-Verträge ein. Jemand, der zum Schneider geht, sich etwas schneidern lässt und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir erstmal die Gesetzlichkeit der Ijara definieren. Die Ijara lässt sich durch 3 Dinge beweisen, durch den Koran, die Sunna und dem Ijma'. Einmal in Koran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Wenn sie, das heißt die Mütter eurer Kinder, wenn sie für euch das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn oder die Stillmütter. Also wenn jemand jemanden engagiert, der einem sein eigenes Kind stillt, anders als die eigene Ehefrau, dann steht dieser Person ein Lohn zu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat also hier die Ijara in Bezug auf eine Amme erlaubt. Und das ist eindeutig eine Leistung, die sie vollbringt. Ja? Und das ist auch wichtig. Man könnte auch sagen in diesem Moment, warum eine Leistung? Sie verkauft doch eigentlich die Milch in ihrer Brust. Sagen wir Stopp. Das ist ein Problem, weil wir wissen nicht, wie viel Milch das Kind hergeben wird. Und grundsätzlich gesehen ist ein Bay'-Vertrag in Bezug auf das, was man nicht weiß, etwas Unbekanntes, ungültig. Deswegen betrachten wir hier das lieber als Ijara und haben damit dann kein Problem, weil die Ijara wird dann bezahlt nach der Zeit, die sie zum Beispiel gestillt hat. Oder man könnte sogar das als zu einem Juala-Vertrag machen, indem man sagt, wenn das Kind satt ist, dann bekommst du dafür den und den Lohn. Und sollte jemand von einem Bay'-Vertrag reden, könnte er sich auch mehr oder weniger rausreden, indem er sagt, die Unterschiede zwischen der Milchmenge, die bei der einen oder anderen Frau rauskommen, ist nicht so groß, dass es einen Unterschied machen würde, wenn das Kind sowieso dadurch gesättigt wird. Das heißt, diese Unklarheit in der Menge ist so unerheblich, dass es den Vertrag nicht ungültig macht. Wallahu tabarak ta'ala. Für uns ist entscheidend, dieser allgemeine Vers ist ein Argument dafür, die Ijara, weil der Vers kann ja auch ein Argument für andere Gesetzlichkeiten sein, muss ja nicht nur für eine Sache sein. Aber aus diesem Vers leiten wir die Gesetzlichkeit der Ijara ab. Ein zweites Beispiel aus dem Koran al-Karim ist die Geschichte von Shu'aib alayhi salatu. Zumindest nach einer Auslegung ist es Shu'aib gewesen alayhi salatu. Und zwar geht es im Koran al-Karim um den 28. Surah von Vers 27. Da sagte dieser rechtschaffene Mensch, von dem man sagt, manche Gelehrte sagen, dass es Shu'aib gemeint ist. Er sagte: Ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten, unter der Bedingung, dass du 8 Jahre in meinen Dienst trittst. Wenn du aber auf 10 voll machst, so steht es dir bei. Also, wenn er 8 Jahre arbeitet, dann darf er dafür die Tochter von ihm heiraten. Und das ist sozusagen der Lohn für die Ijara. Die Ujra ist der Lohn, und zwar die Heirat. Statt dass er sozusagen der Frau etwas schenkt, eine Brautgabe macht, arbeitet er 8 Jahre lang und dann darf er diese Frau dafür heiraten. Das ist eine Form von Ijara. Und natürlich gehen wir davon aus, dass Musa a.s. die längere von beiden Perioden gewählt hat. Weil das ist wichtig, weil manche argumentieren oder könnten argumentieren und sagen, Ijara ist auch erlaubt in Bezug auf undefinierten Lohn. Und warum? Weil Shu'aib hier gesagt hat, 8 oder 10 Jahre. Aber das ist nicht einwandfrei aus mehreren Gründen. Nummer eins, wir müssen davon ausgehen, dass dieser edle Prophet, alayhi salatu wassalam, 8 gemacht hat und dann noch 2 hinzugefügt hat. Weil das ist der Charakter der edlen Menschen ist so. Er wird sich nicht mit dem Schlechteren zufrieden, Wenigeren zufrieden geben, sondern wird mehr machen, als von ihm verlangt ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Tatsache, dass er sie ihn vor die Wahl gestellt hat, bedeutet nicht, dass wie heißt es, dass sie auseinandergegangen sind, ohne dass Musa a.s. eine von beiden Fristen gewählt hat. Steht zwar nicht im Koran geschrieben, aber es bedeutet ja nicht, dass es nicht passiert ist. Dann drittens ist es ja nicht ein wirklich unbekannter Lohn, sondern es ist ja mindestens 8. Und wenn Schwab sich damit zufrieden gibt, dass es 8 sind, und er sagt, du kannst auch mehr machen, klar, kann immer mehr machen. Aber wenn er nur 8 gemacht hätte, hätte der Schwab al-Islam keinen Anspruch auf mehr gehabt. Und das nächste Argument ist, dass die Tatsache, oder das nächste Argument ist, dass selbst wenn wir einen Widerspruch hätten in diesem Vers, so wäre das Gesetz des Volkes vor uns. Und wenn das Gesetz des Volkes vor uns dem widerspricht, was unser Gesetz ist, dann ist dieser Teil des Verses aufgehoben und für uns nicht mehr relevant. Der nächste Beweis aus dem Koran Karim, die Geschichte von Musa und Al-Khadr, alayhi salatu wassalam, als sie beide einen Wall restauriert hatten, sagte Musa, لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Wenn du wolltest, hättest du dafür einen Lohn nehmen können, nämlich für das Errichten der Mauer. Und das ist eine Art Ijara, könnte man auch als Ju'ala bezeichnen, aber letztendlich beweist das die Gesetzlichkeit davon. Dann haben wir aus der Sunna des Propheten a.s. in folgenden Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala einen Bericht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Allah sagte, also haben wir einen heiligen Hadith, dreien werde ich am Tag der Auferstehung ein Gegner sein. Jemand, der in meinem Namen schwor und dann den Schwur bricht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, jemand, der einen freien Menschen verkauft und das Entgelt verschlungen hat. Und Nummer drei, jemand, der einen Ajir, das ist der Lohnarbeiter, jemand, der einen Ajir angehört hat, seine volle Leistung erhalten hat, ihm aber seinen Lohn nicht gegeben hat. Möge Allah uns davor bewahren, subhanahu wa ta'ala, dass man, dass es jemanden anheuert und nachher seinen Lohn nicht gibt. Das ist eine Katastrophe. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala selbst der Gegner sein von diesen Menschen. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Allahumma amin. Es gibt noch einen weiteren umstrittenen Hadith, der von einigen Gelehrten als unauthentisch bezeichnet wird und anderen authentisch. Er ist also umstritten, aber passt, tut zur Sache. Darin heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, gebt dem Lohnarbeiter seinen Lohn noch bevor sein Schweiß trocknet. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Und es gibt noch die folgende Überlieferung, die authentisch wiederum ist, und zwar ist in Sahih al-Bukhari überliefert, dass Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jeder Prophet, den Allah entsandt hat, hat Schafe gehütet. Da sagten seine Freunde, du auch? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, ich habe Schafe der Bewohner aus Mekka für ein paar Qirat gehütet. Qirat ist ein Teil von Dinar. Ein Stück, ein Teil des Dinar. Das heißt also, auch der Prophet ﷺ hat als Ajir gearbeitet, indem er Schafe gehütet hat. Als der Prophet ﷺ ausgewandert ist, hatten sie einen Khirrit dabei, einen Wegweiser aus dem Stamm der Banu Dalil. Und der Prophet ﷺ hat ihn dafür bezahlt, dass er ihnen den Weg weist von Mekka aus nach Medina. Und das war ja zu Beginn der Offenbarungszeit. Das heißt also, Teil des Prophetentums, Teil des, der islamischen Zeit. Außerdem sind die Gelehrten sich darüber einig, rahimahumullah ta'ala. Es gibt nur einen Gelehrten, über den bekannt wurde, aber wie gesagt, nach der Zeit der Einigung. Ja, Al-Asam mit Spitznamen. Al-Asam ist einer der berühmten Gelehrten, aber in dieser Sache hat er den Gelehrten widersprochen. Und er hieß, Al-Asam heißt der Taube. Okay? Das ist sein Beiname gewesen, der Taube. Und weil er eben diese Sache abgelehnt hat, obwohl sie im Koran vorkommt und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorkommt, die Gelehrten sich darüber einig sind, ja, diese Sache trotzdem abgelehnt hat, sagte über ihn Al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, niemand zweifelt die Gesetzlichkeit der Ijara an, außer dem Tauben, Al-Asam. Und so war er, was die diesbezüglichen Beweise angeht, taub. Er benutzte also den Begriff Al-Asam. Ba'an karaha illa Al-Asam, fakana an hukmiha Asam. Das heißt, er war niemand außer dem Asam, leugnete die Gesetzlichkeit, und so war er eben Sum. Ja, also er wollte ein Wortspiel machen diesbezüglich. Und das ist natürlich eine sehr harte Aussage, die aber nicht persönlich gemeint ist, sondern gemeint ist eine Aussage. Wer so eine Aussage trifft und die ganzen Beweise verleugnet oder die Beweise nicht kennt, der muss seine Ohren zugemacht haben. Aber das zeigt, wie groß auch ein Gelehrter auch sein mag, so passiert es, dass jemand vergisst oder Sachen übersieht. Ja? Auch Imam Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi, zusammengefasst Abu Thawr, so nennt man ihn meistens, der Gelehrte Abu Thawr war der Ansicht, dass man die Opfertiere der Majus, der Feueranbeter, essen darf. Er sagte, weil genauso wie man von den Ahlul Kitab ihre Jizya nimmt und auch ihr Fleisch, ihre geschlachteten Tiere essen darf, genauso nimmt man ja auch von den Majus die Jizya, also darf man auch ihr geschlachtetes Fleisch essen. Ja, und der Mann hieß Abu Thawr mit Beinamen, und Thawr bedeutet Stier. Und dann sagte er über Imam Ahmed über ihn, seine Ansicht passt in dieser Angelegenheit zu seinem Namen. Ja. Und natürlich Stier ist hier ein Begriff für jemand, der seine Augen nicht geöffnet hat und nicht nachdenkt, ja, einfach durch die Wand rennt, ja. Das ist so, und das ist, wie gesagt, das sind Aussagen, das sind Ausnahmen. Manche Leute benutzen solche Aussagen über die Imame als Argument, dass man sagt, man darf andere Leute ständig beleidigen und über sie schlecht sprechen und ihnen keine Hasana übrig lassen. Das ist hier überhaupt nicht gemeint, sondern hier geht es einfach darum, dass jemand eine Aussage getroffen hat, die so abwegig ist, dass man die Leute vor dieser Aussage warnen will. Ja? Und der Imam Ahmad hat nicht deswegen vor dem Imam gewarnt und auch nicht über ihn schlecht gesprochen, sondern diese Aussage, seine Ansicht passt in dieser Angelegenheit, guck mal, wie speziell er das formuliert hat, zu seinem Namen. Ansonsten ist es ein anerkannter Gelehrter, rahimahullah ta'ala. Tayyib, kommen wir zu den Säulen der Ijara. Die Säulen der Ijara bestehen aus Muajjir, Mustajjir, das ist die Vertragspartner. Das sind die beiden Vertragspartner. Das ist die erste Säule. Der Muajjir ist der Auftraggeber. Der Mustajjir ist der Ajir, der Lohnarbeiter. Also wir haben Muajjir und Mustajjir. Dafür gibt es natürlich wieder die Voraussetzung, wie bei allen Bi'-Verträgen auch. Sie müssen Ja'izat Tasarruf sein. Sie müssen, wie heißt es, mindestens Mumayyiz sein und die Erlaubnis ihres Wali haben. Oder sie müssen Baligh sein. Und ein Sklave durfte früher auch nur mit der Erlaubnis seines Eigentümers kaufen, verkaufen, weil er ja selbst Eigentum ist oder war. Und daraus ergibt sich, dass die Ijara mit einem geistig Kranken natürlich fasid ist, weil jemand, man muss eben mukallaf sein, also baligh sein und aqil sein. Und das ist der geistig Kranke ist eben nicht aqil. Wie gesagt, das haben wir schon erwähnt, bei den Bi'-Verträgen sind genau die gleichen Bedingungen. Deswegen nur haben wir das nochmal schnell erwähnt. Zweite Säule ist der Nutzen der Ijara, die Funktionalität, die Manfa'a. Das Wohnen, das Fahren, das haben wir alles gesagt. Das ist die zweite, die dritte Säule, und die Ijara unvorstellbar ist, die Ujra. Das heißt, der Preis, den der Muajjir bezahlt. Und das kann Thaman sein, kann auch Muthman sein, wie bei Bay-Verträgen. Thaman wie Gold und Silber und Geld. Muthman, ein Haus, ein Auto, was auch immer. Und dann als viertes haben wir wieder Ijab und Qabul. Das sind vier Säulen, aus die ein Ijara-Vertrag besteht, ohne die er nicht vorstellbar ist. Dann schauen wir uns nun im nächsten die Bedingungen der Ijara an. Die Bedingungen, damit die Ijara erfüllt sein muss, damit die Ijara sahih ist. Wir schauen uns da drei Bedingungen an. Einmal, dass der Nutzen muss definiert sein. Zweitens, die Ujra muss definiert sein. Und der Nutzen muss gesetzlich sein. Ihr seht, der Ijara-Vertrag, die Säulen, ohne die ist gar nicht vorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Ijara-Vertrag einzugehen, ohne einen Muajjir zu haben, ohne einen Mustajjir zu haben. Ja. Aber die Ujra zum Beispiel, die auch vorhanden sein muss, sonst haben wir keinen Ijara-Vertrag. Aber die Ujra kann ja halal sein, kann auch haram sein. Ja? Und sie kann definiert sein, kann undefiniert sein. Deswegen sind das Voraussetzungen. Wenn sie nicht gegeben sind, ist der Vertrag schon vorstellbar, aber er wäre gesetzlich falsch oder ungültig. Ja? Schauen wir uns das erste Mal an. Und zwar, wir haben die Definition der Manfa'a. Die Definition der Manfa'a. Manfa'a noch einmal, das Tragen, das Putzen, das Kochen, das Wohnen, das Fahren. Ja, das sind alles die sind die Funktionalitäten von Gegenständen, die Sachen, die man eben, die Funktionalitäten von bestimmten Dingen. Ja. Ein Auto, dem kann man fahren, ein Fahrrad, mit dem kann man fahren, ein Pony, auf dem kann man reiten. Das sind alles die Funktionalitäten und die müssen ganz genau definiert sein, zumindest so genau definiert sein, dass kein Spielraum für Unklarheiten bleibt, der zur Ungültigkeit des Vertrages führen könnte. Beispiel, jemand sagt, ich helfe dir beim Tragen und dafür möchte ich pro Stunde 5 Euro haben. Beim Tragen von was? Also das ist schon erheblich, ob das jetzt hier um Plastiktüten geht, die bis zu 2 Kilo schwer sind, oder ob es hier um Pakete geht, die 30, 40 Kilo schwer sind. Das ist nicht das Gleiche. Hier würde jeder Mensch sagen, es macht schon was aus, ja. Insofern, diese Ungenauigkeit muss beseitigt werden, weil der Sinn vom Ganzen ist, dass es zu keinen Konflikten kommt, damit niemand in seinem Herzen verspürt, dass er ihm irgendwie ungerecht getan worden ist. Anderes Beispiel, jemand vermietet ein Auto, dann ist die Frage, was ist, wovon geht man denn aus, wenn man ein Auto vermietet, ein PKW, ein Viersitzer? dann geht jeder davon aus, dass man ihn mietet, um Personen zu transportieren. Aber stellt euch mal vor, er benutzt diesen PKW, um Ware zu transportieren. Und diese Ware hat einen Geruch und diese Ware kann außen laufen, die Ware ist gefährlich und die Ware ist besonders schwer, schwerer als Personen. All dies ist sicherlich nicht gemeint. Deswegen in Konfliktfällen würde man hier schauen auf das, was gang und gäbe ist. Das heißt, das, was Urf ist. Das, was gang und gäbe ist, wäre entscheidend. So ein Auto wird nicht zum Vermieten von Personen verwendet. Oder umgekehrt, jemand mietet sich einen Lastwagen und nachher sagt der Vermieter, du darfst aber nicht damit Personen transportieren. Oder darfst damit, Entschuldigung, keine Ware transportieren. Dann sagen wir, das ist der Sinn des Lastwagens. Ja? Das heißt, hier schauen wir auf das, was gang und gäbe ist, wenn es zu einem Konflikt kommen würde. Übrigens, ganz praktisch gesehen, möchte ich hier hinzufügen, um diesen Unklarheiten aus dem Weg zu gehen, machen viele Menschen oder Firmen sogenannte Probezeiten. Dass man mit jemandem ausmacht, hör mal zu, bevor du den Vertrag eingehst, schau dir doch mal das Ganze an. Ein Dienstmädchen, das man zum Beispiel dafür bezahlt, dass sie jeden Tag eine Speise kocht und dafür Geld bekommt. Oder ein Fahrer, der die Kinder zur Schule hin und her fahren soll. Oder ein Gärtner, der eine Hecke schneiden soll. Dem man ihm sagt, zum Beispiel besonders dem Kindermädchen, dass er die Kinder aufpassen soll. Damit du siehst, ob diese Kinder sind, die leicht zu handhaben sind oder schwierige Kinder sind, mach einfach mal erstmal ein paar Stunden und guck dir das Ganze an und danach entscheiden wir, ob wir diesen Vertrag eingehen möchten oder nicht. Das macht sehr viel Sinn und ist auch gang und gäbe in Firmen besonders. Weil sowohl der Arbeitnehmer gerne wissen möchte, ob die Arbeit zu ihm passt, als auch der Arbeitgeber wissen möchte, ob dieser Arbeitnehmer überhaupt geeignet ist für diese Stelle. Zweite Bedingung ist, die Ujra muss definiert sein. Wenn die Ujra nicht definiert ist, ist der Vertrag ungültig. Und wie heißt es? Man nennt das Facet auf Arabisch. Wenn also jemand sagen würde, hilf mir heute im Garten aus und ich werde dir schon etwas geben, du wirst damit zufrieden sein. Oder du brauchst dir darüber keine Sorgen machen, ich werde dir schon etwas geben. All das ist ungültig. Oder du machst heute Babysitten und das Essen geht heute auf mich. Das ist auch ungültig. Das Essen kann günstig sein, kann teuer sein. Der eine stellt sich was Besonderes vor, am Ende bekommt er etwas sehr Einfaches serviert. All das, damit eben keine Unklarheiten bestehen. Dann muss man aber auch sagen, gibt es Fälle, bei denen allseits bekannt ist, was der Preis ist. Weil alle den gleichen Preis zahlen. Stellt euch mal vor, öffentliche Duschkabinen, öffentliche Toiletten. Der Preis ist sicherlich ausgeschrieben, aber es kann ja sein, dass ich zur Toilette reingehen will, man mir Eintritt gewährt, ich gehe rein, verrichte mein Geschäft, gehe wieder raus und dann sagt man mir, jetzt zahlst du 70 Cent. Und dann sage ich, Moment, das war aber nicht aus, ich dachte nur 50. Und dann sagt der Vermieter sozusagen, sagt, nein, du musst 70 zahlen. Warum? Weil alle anderen ebenfalls 70 zahlen und es ist auch ausgeschrieben. In diesem Fall, wenn er sowieso das verlangt, was alle anderen ebenfalls zahlen, was ortsüblich ist, dann hat er das Recht dazu. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass solche Orte, die gepflegt werden, für alle Kosten zur Verfügung stehen. Aber es hängt natürlich vom Land ab. Wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, in anderen Ländern ist es vielleicht nicht der Fall. Aber wenn der Vermieter das verlangt, was allseits bekannt ist, dann hat er das Recht dazu und man kann nicht sagen, ich habe den Preis nicht gekannt. Anders oder ein weiteres Beispiel ist, wenn sich etwas regelmäßig wiederholt. Stellt euch vor, heute möchte ich mit einem Taxifahrer von A nach B fahren und er verlangt von mir 20 Euro. Am nächsten Tag sage ich ihm, fahr mich bitte die gleiche Strecke. Und er verlangt wieder 20 Euro, dann hat er das Recht dazu, weil das war ja gestern genauso. Warum sollte sich was ändern von heute auf morgen? Ja. Das heißt, hier wurde der Preis zwar nicht nochmal extra ausgemacht, aber er wurde stillschweigend vorausgesetzt. Und auch hier, das sollte zu einem Konflikt kommen, immer entscheidet der Urf. Das kann zum Beispiel sein, man unterschreibt einen Mietvertrag bei einer Wohnung ohne den genauen Mietsbetrag zu nennen, weil man das mündlich ausgemacht hat und nicht darauf geachtet hat. Und vielleicht hat man sogar gesagt, ich zahle die ortsübliche Miete, Vergleichsmiete, wie dem auch sei. In diesem Fall ist auch der Urf entscheidend. Wenn man darin einen Monat gewohnt hat und der Mieter sagt, ich möchte jetzt meine Miete haben und sie werden sich uneinig über den Preis, schaut man, was durchschnittlicherweise für so eine Wohnung bezahlt wird. Und das steht dann auch dem Vermieter zu. So wird ihm weder Unrecht getan, noch dem Mieter Unrecht getan. Die dritte Bedingung ist die Gesetzlichkeit des Nutzens. Also, dass die Manfa'a muss mubah sein, wie zum Beispiel der Lohn für einen Arzt oder das Fahren mit dem Auto, der Preis für eine Fahrkarte, die Miete eines Hauses oder einer Wohnung. Wie gesagt, das alles muss, und dazu passt natürlich das Gegenteil, ist, dass es eben die Manfa'a haram ist. Somit ist auch die Ijara haram und die Ijara auch fasid. Also die Ijara ist nicht nur haram, sondern sie ist auch ungültig. Ein Mann gibt einer Frau Geld, um mit ihr etwas Verbotenes zu tun. Steht ihr Geld nicht zu und die Ijara ist auch haram. Oder jemand zahlt einer anderen Geld, damit er etwas Verbotenes mit einer anderen Person macht. Geh hier, nimm das Geld und stehle von meinem Nachbarn das und das. Das ist die Ijara Fasid. Und die Ijara ist ebenfalls haram. Die Ujra ist ebenfalls haram. Beispiel hierfür ist der Gesang und die Musik. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung erkauft. Wichtig, der Begriff zerstreuende Unterhaltung, das ist der entscheidende Begriff, um die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Das Erkaufen der zerstreuenden Unterhaltung, die Frage ist, was ist damit gemeint? Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, erklärte dieses Wort und sagte, huwa wallahi al-ghina. Er sagte, bei Allah, ich schwöre bei Allah, damit ist der Gesang gemeint. Und Abdullah ibn Mas'ud ist ein Sahabi und ein Gelehrter der Sahaba und er erläutert den Koran, was damit gemeint ist. Also es ist ein ganz klarer Hujja, das ist ein ganz klares Argument in diesem Zusammenhang. Und dass Ibn Mas'ud nicht nur irgendeiner war, der hier redet, zeigt sich an der folgenden Überlieferung. Er sagte, ich schwöre bei dem, außer dem es keinen anderen Gott gibt. Es gibt keine Sura aus dem Buch Allahs, über die ich nicht wüsste, wo sie herabgesandt worden ist. Und es wurde keine Ayah aus dem Buch Allahs herabgesandt, über die ich nicht wüsste, weswegen sie herabgesandt worden ist. Und genau das hat er gerade eben gemacht. Ne? Und wenn ich jemanden kennen würde, der sich über das Buch Allahs besser als ich auskennt und den man mit Kamelen erreichen kann, würde ich zu ihm reiten. Das heißt, um Wissen von ihm zu erlangen. Das ist ein Beweis. Ein zweiter Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif." Es wird Leute aus meiner Gemeinde geben, die Zina, Seide, Alkohol und Musikinstrumente für erlaubt erklären werden. Klar, wenn sie das erlaubt erklären, das heißt, es war verboten. Was soll sonst die Bedeutung dieses Hadithes sein? Und dieser Hadith ist Sahih al-Bukhari. Ja? Und dieser Hadith ist authentisch. Es gibt zwar manche Gelehrte, aber sehr späte Gelehrte, die diese Überlieferung angezweifelt haben, aber zu Unrecht. Ja, das ist immer die Sache. Natürlich, manche Leute kennen sich nicht aus und sie sagen, ach, der Gelehrte und so hat doch gesagt, die Überlieferung stimmt nicht. Jetzt mal langsam. Erstmal, jedes Kind weiß, dass Hadith zu Sahih Bukhari authentisch sind. Das weiß doch jeder. Und Sahih Muslim. Das ist unumstritten. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, wenn du dich schon verlässt auf die Aussage eines Gelehrten, dass er sagt, diese Überlieferung ist umstritten oder unauthentisch, dann guck auch seine Begründung an. wenn du seine Begründung anguckst, musst du natürlich sie verstehen, also dementsprechend gelehrt sein, um das zu verstehen. Du musst kein super Experte sein, aber musst halt schon irgendwie verstehen, was er sagt. Und dann wirst du sehr schnell merken, dass das, was er gesagt hat, nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn sie nicht der Wahrheit entspricht, warum soll man sich dann immer noch darauf verlassen? Nur weil er etwas gesagt hat, was einem in den Kragen passt, dann muss man aufpassen, ob man hier Allah subhanahu wa ta'ala anbetet oder ob man die Aussagen der Gelehrten als Argument nimmt, um das zu machen, was man gerne machen würde. Und ich möchte auch noch anmerken, dass der Gelehrte, der bekannt dafür geworden ist, dass er diese Sache gesagt hat, der hat erst im 5. Jahrhundert nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Im 5. Jahrhundert. Das heißt, es sind fast 500 Jahre vergangen, bis jemand etwas anderes gesagt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Gelehrten der ersten Generation, über die kennen wir diese Sache gar nicht. Was sie gesagt hätten, Musik, Instrumente und ähnliches seien erlaubt. Gott bewahre uns vor solchen Aussagen. Und in der Praxis sehen wir, dass die Leute, die religiös sind und deren Herzen Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Koran al-Karim erfüllt hat, ihre Herzen nicht erfüllen mit verbotenem Gesang und Instrumenten und sie beschäftigen mit Musikinstrumenten. Das sind alles, man merkt, das sind Menschen, die, Gott bewahre, meistens nicht religiös sind oder die Sachen leugnen, das fast noch schlimmer ist. Außerdem Allah subhanahu wa ta'ala hat, oder die Aussage des Propheten alaihi salatu wassalam, der Androhung einer Strafe im Diesseits und im Jenseits, weil im weiteren Verlauf des Hadithes, den wir gerade erwähnt haben, steht sogar drin, dass diese Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala, sie in Affen und Schweine verwandeln werden wird. Und das weist darauf hin, dass es sogar zu den großen Sünden gehört. Wir können unsere Ohren davor schützen. Denn jemand, der so etwas macht, ist ein Frevler, ein Fasiq. Ausgenommen aus dem verbotenen Form des Gesangs ist, wenn man etwas melodisch vorträgt, das nichts Verbotenes beinhaltet, also keine verbotenen Texte, die zu verbotenem aufrufen, und auch wenn keine Musikinstrumente im Spiel sind. Das einzige Musikinstrument, das erlaubt ist und überliefert worden ist, ist das, was man auf dem Arabischen als Duft bezeichnet. Und dieses Instrument, manche sagen, damit ist Tambourin gemeint. Ist auf jeden Fall eine einseitig gespannte Trommel. Das ist das Einzige, was erlaubt ist. Und manche Gelehrte sogar schränken das nur auf den Fall von Hochzeiten ein. Wie dem auch sei. Und manche sogar sagen, nur für Frauen. Ja? Also hier sehen wir, wie genau die Gelehrten das nehmen. Wie dem auch sei, das ist das einzige Instrument, was bewiesenermaßen erlaubt ist. Alles andere ist verboten. Und wenn wir jemanden sehen, der von solchen Sachen Gebrauch macht und verboten ist, heißt nicht, dass wir unbedingt, also gerade wenn es jemand ist, der den Islam neu angenommen hat, muss nicht bedeuten, dass es das erste ist, worauf wir ihn hinweisen. Das ist eine Sache, aber dass es verboten ist, dass wir die Person nicht das Gefühl geben, dass sie, sage ich mal, etwas macht, was erlaubt ist und was gut ist, das ist eine Sache, ja. Das heißt also, ich muss nicht jemanden immer auf alles hinweisen, wenn ich sehe, dass es nicht weise ist, ihn darauf hinzuweisen, aber auch darf ich ihm nicht das Gefühl geben, dass was er macht, richtig und gut ist, also ihn auch noch dafür loben, dass er macht, oder ihn ermutigen, weiterzumachen. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Beim nächsten Mal machen wir weiter, inshallah, mit den Bedingungen für Vermietungen. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.